Flora International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Willkommen zum Friedensforum in Lora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Wir befassen uns heute mit einem todbringenden Geschäft, das bestens floriert, mit dem Rüstungsexport. Dass dieses Geschäft so gut läuft, liegt auch an der Unterstützung, die deutsche Rüstungsfirmen von der etablierten Politik bekommen.
Alle Regierungen haben in einer unausgesprochenen großen Koalition von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen in Regierungsverantwortung den Waffenexport gesteigert. Und alle diese Regierungen und bis heute liefern Waffen an verfeindete Staaten.
Jürgen Grässlin, einer der Bundessprecher der DFGVK. Er ist inzwischen bundesweit bekannt geworden als Autor kritischer Publikationen zur Rüstungsindustrie und zum Waffenhandel. Im November war er Referent bei einer Veranstaltung im Münchner Gewerkschaftshaus zum Thema Waffenexporte. Wir bringen heute Ausschnitte aus seinem Vortrag. Der Titel unserer Sendung: Panzer, Pistolen und Patronen, wie die deutsche Industrie an Waffenexporten verdient. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Harald Will. Der Handel mit Waffen und anderer Militärausrüstung ist milliardenschwer. Allein in den ersten 6 Monaten des gerade abgelaufenen Jahres wurden in Deutschland Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter im Wert von rund 4 Milliarden Euro erteilt. Die Zahlen für das gesamte Jahr 2016 liegen noch nicht vor. Wie sehr das Geschäft mit Rüstungsexporten blüht, das wurde bei Jürgen Grässlins Vortrag im Gewerkschaftshaus sehr deutlich. Und auch, wie breit die Angebotspalette der einschlägigen Industrie ist.
Man unterscheidet zwischen Großwaffensystemen und Kleinwaffen. Großwaffensysteme sind Kampfpanzer, Kriegsschiffe, Militärhelikopter, Kampfflugzeuge. Da seid ihr in Bayern sehr stark. Und Kleinwaffen, zum Beispiel Pistolen, Revolver, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre, da sind wir in Baden-Württemberg sehr stark, nämlich durch die Firma Heckler & Koch und durch die Firma Karl Walter. Im Bereich der Großwaffensysteme haben wir die Big Five, USA und Russland weit vorne beim Export. China, Frankreich und Deutschland wechseln sich immer ab, auch Großbritannien. Das wechselt, wir sind mal drittgrößte Nation, mal fünftgrößte Nation. Die Prognose ist sehr eindeutig, dass wir wieder aufsteigen werden zur drittgrößten Nation, also von Platz 5 auf Platz 3. Verantwortlich für den Waffenhandel in Deutschland ist die Bundesregierung, da wiederum das Bundeswirtschaftsministerium. Und die Person, die das verantwortet, heißt Sigmar Gabriel als Bundeswirtschaftsminister. Gabriel versprach uns, der Öffentlichkeit, vor der Wahl 2013, also vor dem Herbst 2013 und der Bundestagswahl: Mit mir wird es keine Waffenlieferung geben an menschenrechtsverletzenden Staaten und der Waffenexport wird, Zitat, restriktiv gehandhabt, also zurückgefahren, runtergefahren. Es liegen jetzt die ersten Zahlen der Ära Gabriel vor als Wirtschaftsminister. Die Ausgangslage war exorbitant hoch. Im Jahr 2014 haben wir dann Waffenexportgenehmigungen pro Jahr oder in dem einen Jahr von 6,5 Milliarden Euro für Einzel- und Sammelausfuhren. Und schon im nächsten Jahr, 2015, hat Gabriel, und er verantwortet den Waffenexport, verdoppelt auf 12,8 Milliarden Euro. Das ist in der Historie der Bundesrepublik Deutschland absolut einmalig. Rekordwert, darunter zahlreiche menschenrechtsverletzende Staaten, zahlreiche kriegführende Staaten und astreine Diktaturen. Alles verantwortet von der Bundesregierung, in persona dann von Sigmar Gabriel. Welche Firmen? Man könnte auch hier sagen, die Big Five im Großwaffenbereich. 5 Firmen mischen mit unter den führenden auf dem Weltwaffenmarkt, 5 deutsche. EADS, heute Airbus, deutsch-französisch. Dann die rein deutschen Firmen Rheinmetall, ThyssenKrupp, Krauss-Maffei-Wegmann und Diehl. 3 Firmen von den 5 haben ihr Stammwerk, ihren Firmensitz in Bayern. Das heißt, ihr werdet es jetzt noch öfters merken am heutigen Abend, Bayern ist das Zentrum. Zentrale der deutschen Rüstungsindustrie, vor allem im Bereich der Großwaffensysteme. Es gibt hier in München eine Abgeordnete, Doris Wagner von den Grünen, die hat sehr gute Fragen gestellt an die Bundesregierung und sehr interessante Auskünfte erhalten, nämlich bezogen auf das Jahr 2015 waren 55% aller bundesdeutschen Rüstungsexporte aus Bayern stammend. 55%, eine unglaubliche Zahl, mehr als die Hälfte. Und gegenüber dem Vorjahr hatte sich dieser Wert vervierfacht. Also die bayerische Rüstungsindustrie wächst. Sie schlägt auch zu, sie agiert hemmungslos. Beispielsweise liefert sie, Krauss-Maffei Wegmann, Kampfpanzer nach Katar. Die Menschenrechtslage in Katar ist desaströs. Ihr wisst ja ein bisschen, weil ja die Fußballweltmeisterschaft nach Katar kommt, Katar im Licht der Öffentlichkeit ist, man sich mal um Bauarbeiter kümmert, die wie Sklaven gehalten werden und 100, schon weit über 100 gestorben sind bei den Baustellen, die jetzt errichtet werden. Das ist eine skandalöse Rechtslage, skandalöse Menschenrechtslage. Und Bayern, Krauss-Maffei Wegmann, auch andere Firmen liefern hemmungslos und skrupellos in dieses Land hinein Waffen. 90%, eine unglaubliche Zahl der bayerischen Kriegswaffen, gehen in sogenannte Drittstaaten. Dazu muss man die deutsche Exportregelung kennen. Die sagt, man darf liefern an NATO-Partner. Man darf liefern an NATO-assoziierte Staaten, Schweiz, Neuseeland, Japan zum Beispiel. Man darf nicht liefern an sogenannte Drittländer oder sonstige Staaten. Sonstige Staaten sind Ägypten, Algerien, Saudi-Arabien, Katar, Israel und so weiter und so fort. Wenn jetzt 90% der Waffen aus Bayern in sogenannte Drittländer gehen, ist das definitiv Rechtsbruch. Empfängerländer bayerischer Waffen der sogenannten Drittstaaten sind beispielsweise Botswana, Indonesien, Katar, Irak, Südkorea, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Kuwait. Als Mitglied der Menschenrechtsorganisation Amnesty International kann ich Ihnen nur sagen, es wird mir speiübel, wenn ich mir vorstelle, dass man dahin deutsche Kriegswaffen liefert und damit diese Regime an der Macht stabilisiert, die ihr eigenes Volk unterdrücken, die Demokratiebewegung unterdrücken und dort schwerste Menschenrechtsverletzungen auch unter dem Einsatz deutscher und bayerischer Kriegswaffen verüben. Was wird geliefert aus Bayern? Maßgeblich Kampfpanzer, Kampfhubschrauber, Fahrzeuge und Startanlagen für gelenkte Flugkörper. Das sind sozusagen die Waffentypen, die rausgehen aus Bayern. Natürlich viele, viele weitere, aber das sind die maßgeblichen vier.
Früher hat die Bundesregierung einmal im Jahr über den Umfang der deutschen Rüstungsexporte informiert. Unter der jetzt amtierenden Großen Koalition von CDU, CSU und SPD werden die Informationen häufiger gegeben. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD hatte nach dem Antritt der Regierung angekündigt, dass es nun jährlich zweimal Zahlen zur Ausfuhr von Waffen und anderen Rüstungsgütern geben werde. Daran hat sich die Regierung gehalten. Die Frage ist allerdings, wie stichhaltig sind die Angaben der Regierung, wenn es um Details geht? Jürgen Gresslin meldet da deutliche Kritik an.
Wir haben einen Rüstungsexportbericht der Bundesregierung. Man könnte auch sagen Rüstungsexportverschweigungsbericht, weil ganz vieles nicht drin ist oder, wenn wir es überprüfen, von der Faktenlage her falsch ist. Falsch zum Beispiel die Tatsache, dass die Bundesregierung behauptet, sie hätte genehmigt, 8.870 Sturmgewehre des Typs G36 von Heckler & Koch zu liefern nach Mexiko. Wenn man die Veröffentlichung des mexikanischen Verteidigungsministeriums liest und verschiedener anderer Behörden in Mexiko, dann sprechen sie von mindestens 10.000. Es gibt auch Quellen von 20.000 Gewehren, die angekommen sind. Und wenn man nur 5 Waffen mehr liefert, dann ist es ein Straftatbestand, weil sie sind nicht genehmigt. Also was passiert hier eigentlich? Dass die Bundesregierung zwar Zahlen veröffentlicht, die aber nicht stimmen. Und sie veröffentlicht auch nicht die Firmen und sie veröffentlicht nicht die Waffentypen, sondern sagt ganz allgemein Sturmgewehre. Sodass wir wieder recherchieren müssen, kommen die Sturmgewehre von Heckler & Koch, kommen sie von Sig Sauer oder Karl Walter oder einer anderen deutschen Firma. Das bedarf viel der Recherche. Um zu recherchieren, haben wir in Freiburg ein Büro gegründet, das Rüstungsinformationsbüro. Auch beim Rüstungsinformationsbüro lesen wir die gesamte militärische Fachpresse. Ich lese auch Söldnermagazine deshalb, weil in den Söldnermagazinen drinsteht, Soldier of Fortune zum Beispiel, welche Waffen wo getestet werden. Bevor man Waffen auf dem Weltwaffenmarkt implementieren kann, einführen kann, müssen sie getestet werden. Testen heißt zum Beispiel, dass die israelische Armee mit zu testenden Waffen in den Gazastreifen geht. Und wenn die Abschussquote bei den Palästinensern hoch ist, dann bekommt die Werbung für diese Waffen einen Stempel. Das ist richtig, so ein Stempel drauf, der heißt Battle Tested, in der Schlacht getestet oder Combat Proven, im Kampf erprobt. Keine Angst, wir Deutschen mischen auch mit in diesem Geschäft. Die Deutschen und die Amerikaner haben getestet im Afghanistan-Krieg Waffen. Zum Beispiel ein Gewehr von Heckler & Koch und einer amerikanischen Firma, ATK Systems. Und weil man es geschafft hat, die Kampfdauer zu senken von 11 auf 9 Minuten im Durchschnitt und dann sind alle feindlichen Menschen tot, will man diese Waffe jetzt anschaffen für die US Army. Das ist sozusagen Battle Tested, Combat Proven in deutsch-amerikanischer Version. Es gibt auch einen Rüstungsexportbericht der Kirchen, GKKE, Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, Evangelische Katholische Kirche. Die sind deshalb ganz spannend, weil da auch die Menschenrechtslage, weil da auch Ethik und Moral eine Rolle spielen in der Frage, darf man Waffen exportieren? Die Kirchen, auch die Friedensbewegung, kritisieren vehement, dass deutsche Kriegswaffen geliefert werden nach Ägypten, Algerien, Brunei, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Katar, Malaysia, Oman, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate und. Alles Länder, in denen die Menschenrechtssituation schlecht, zumeist sogar sehr schlecht ist. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Wenn ich Mexiko vorhin erwähnt habe, es sind inzwischen mehr als 100.000 Menschen verschwunden in Mexiko. Man lässt sie verschwinden. Desaparecidos, sagen die Spanier oder ein Mexikaner. Desaparecidos heißt, die Leute verschwinden, weil sie entführt werden von der Drogenmafia oder der Polizei. Weil die Polizei in weiten Teilen Mexikos engstens zusammenarbeitet mit der Drogenmafia. Und genau da liefern wir die Kriegswaffen hin. Was ist eine Kriegswaffe? Manchmal ist es schwer zu fassen. Wir haben als kritische Aktionäre von Daimler Anfang der 90er Jahre Strafanzeige gestellt gegen den Daimler-Konzern mit der Begründung, er liefert 100 Militärfahrzeuge des Typs Unimog in das Bürgerkriegsland Sudan. Schmale Bereifung gegen die Minen, sandfarbener Tarnanstrich, Schießluke obendrauf, vergitterte Fenster vorne. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, das nehmen wir erst gar nicht an. Das ist keine Waffe, das ist ein Fahrzeug. Die Spanier haben dann die Maschinengewehre geliefert. Seitdem sind 100 Unimog in Sudan im Kriegseinsatz mit spanischer Bewaffnung. Also keine Kriegswaffe. Man kann auch sagen, Dual Use, gut, natürlich kann man mit Unimog oder LKWs theoretisch auch Medikamente an die Front bringen. Oft werden Waffen an die Front gebracht oder die Leichen der Kombattanten oder der Zivilistinnen und Zivilisten wieder weggekarrt.
Sie hören das Friedensforum in Lohr International. Panzer, Pistolen und Patronen. Wie die deutsche Industrie an Waffenexporten verdient, das ist heute unser Thema. Bundeswirtschaftsminister Gabriel ist offenbar sehr bewusst, dass Rüstungsexporte ein heißes Thema sind. Deshalb versprach er 2013, kurz nach seinem Amtsantritt, die Exportkontrollen für Rüstungsgüter sehr restriktiv zu handhaben. Von diesem Versprechen hat sich Gabriel weit entfernt, weswegen er sich von der Opposition scharfe Kritik anhören musste. Von den Grünen zum Beispiel hieß es, Zitat, diese Bundesregierung schreibt ihre verheerende Bilanz der Verantwortungslosigkeit fort und genehmigt enthemmt Waffen in alle Welt. Zitat Ende. Wobei anzumerken wäre, dass die Rüstungsexporte zu Zeiten grüner Regierungsbeteiligung auch nicht gerade restriktiv gehandhabt wurden, wie wir von Jürgen Gresslin gleich hören werden. Gresslin kritisiert aber nicht nur die Grünen.
Alle Regierungen, die merkt, ich bin parteilos, haben in einer unausgesprochenen großen Koalition von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen in Regierungsverantwortung. In Regierungsverantwortung. Nicht an der Basis, das ist klar, aber in Regierungsverantwortung den Waffenexport gesteigert. Die höchsten Steigerungsraten haben wir übrigens von 2002 bis 2005 unter Rot-Grün. Eine Verfünffachung des deutschen Waffenhandels. Und alle diese Regierungen und bis heute liefern Waffen an verfeindete Staaten. Das unterscheidet uns ganz massiv von den Amerikanern und den Russen, weil die liefern sehr gezielt. Die Russen an das Regime Assad und die Amerikaner an die Gegner des Regime Assad. Wir Deutschen liefern an beide Seiten. Wir liefern an Syrien oder haben geliefert und dann natürlich auch an die Gegner Syriens. Wir haben nach Libyen, denkt an Syrienkrieg, wir haben nach Libyen geliefert, Libyenkrieg, Kuwait, Irak, Pakistan, Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Schwerst menschenrechtsverletzende Regime. Im Libyenkrieg haben wir, besser gesagt die deutsche Rüstungsindustrie, besser gesagt die bayerische Rüstungsindustrie, über die Firma Airbus und MBDA, alle drei Konfliktparteien direkt oder indirekt beliefert. Das ist gut für die Rüstungsindustrie. Das ist gut fürs Geschäft. Und es gibt drei gute Gründe, das zu tun. Profit, Profit, Profit. Punkt. Wenn man verfeindete Staaten, und wir beliefern im Moment Indien und Pakistan, die Krieg gegeneinander führen, im Moment. Und wir beliefern traditionell die Türkei und die Griechen, die spinnefeind miteinander sind und schon Krieg miteinander geführt haben. Wir beliefern Israel mit U-Booten und die Feinde Israels, zum Beispiel die Türkei und Ägypten, mit den gleichen U-Booten. Dann hat es nichts mit Frieden und Freiheit und Demokratie und dem Wahrung von Menschenrechten zu tun, sondern es hat was mit Profit zu tun. Wenn ihr um 20 Uhr diese Tagesschau anschaltet, dann macht's Gong. Und dann gibt's so eine Dame, die heißt Angela Merkel, und die sagt ab und zu, ach, mein Herz blutet, wenn ich die armen Kinder in Libyen sehe. Ja? Und in anderen Ländern. Dass wir aber genau diese Regime an der Macht halten, die die Menschen foltern, die sie töten, die auch Kinder foltern, das verschweigt sie. Und sie ist die Hauptverantwortliche für den Waffenexport. Warum? Weil wir in Deutschland ein Sonderrecht haben. Und das ist weltweit einmalig. Nämlich einen Bundessicherheitsrat, der in geheimer Sitzung entscheidet, welche Kriegswaffen in welchen Krisen und Kriegsgebiete geliefert werden. In geheimer Sitzung 9 Personen. Also nicht die Öffentlichkeit. Nicht mal die Bundestagsabgeordneten, sondern 9 Personen. Frau Merkel als Kanzlerin, früher Herr Kohl oder Herr Schröder. Der Stellvertreter Sigmar Gabriel und 7 Minister entscheiden in geheimer Sitzung, erhält Saudi-Arabien Kampfflugzeuge aus Deutschland, erhält Israel Kriegsschiffe aus Deutschland, erhält Algerien eine Fregatte oder eine ganze Panzerfabrik. Und in fast allen Fällen stimmt der Bundessicherheitsrat diesen Lieferungen zu, obwohl es schwerst menschenrechtsverletzende Staaten sind und vielfach, beispielsweise Saudi-Arabien im Moment, Krieg gegen den Jemen, auch kriegführende Staaten sind. Bleiben wir bei eurem Konzern Airbus. Airbus ist der führende Luft- und Raumfahrtkonzern hier in Deutschland, auch weithin in Europa, produziert den A400M als Transporter, den Eurofighter als Kampfflugzeug, A330 MRTT als Lufttankflugzeug und exportiert diese in alle Welt. Wohin wird geliefert? Im Moment und schon seit mehreren Jahren, es zieht sich über Jahre hinweg, dürfen Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter in der Exportversion Typhoon geliefert werden nach Saudi-Arabien. Wie ist die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien? Ein wahhabitisches, man könnte auch sagen salafistisches Herrscherhaus, eng im Geiste verwandt mit Boko Haram im Norden Nigerias, eng verwandt mit dem IS im Norden des Irak und eng verwandt mit Al-Qaida und Taliban in Pakistan und Afghanistan. Die 3 letztgenannten sind zweifelsohne Terrororganisationen. Die erstgenannte, die Regierung in Riad, ist eine befreundete Regierung, ein befreundeter Staat. Dahin liefern wir seit Jahr und Tag in exorbitant hohem Umfang richtig das, was die Militärs in Saudi-Arabien gerne haben, um ihren Staat zu sichern, um Kriege mit den Nachbarstaaten zu führen und die eigene Demokratiebewegung zusammenzuschießen.
Im Münchner Norden, im Stadtteil Allach, sitzt einer der wichtigsten deutschen Rüstungsbetriebe, die Firma Krauss-Maffei-Wegmann. Sie baut vor allem Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Ihr Vorzeigeprodukt ist der Kampfpanzer Leopard. Auf der Webseite der Firma heißt es über den Panzer, Zitat, der Leopard ist das Synonym weltweit führender Kampfpanzertechnologie. Seine nahezu 50-jährige Geschichte ist eine Erfolgsstory ohnegleichen. Als schlagkräftige Antwort auf die vielseitigen Bedrohungen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bildet er das Rückgrat moderner, visionärer und durchsetzungsfähiger Streitkräfte rund um den Globus. Zitat Ende. Auch Jürgen Gresslin widmete sich bei seinem Vortrag im Münchner Gewerkschaftshaus dem Leopard. Gresslin zeigte ein Foto des Panzers, seine Erläuterungen dazu hörten sich aber ganz anders an als die Marketingsprüche der Münchner Panzerbauer.
Dieses Gerät ist ein Leopard 2 Kampfpanzer, wird gebaut in München. Die Glattrohrkanone kommt von Rheinmetall. Rheinmetall ist der größte rheindeutsche Konzern, sitzt in Düsseldorf. Geliefert an viele, viele Armeen weltweit, unter anderem an die kanadische, daraufhin eingesetzt im Afghanistan-Krieg. Die aktuelle Version des Leopard 2 Kampfpanzers soll geliefert werden an Staaten wie Katar und viele andere. Der hat 360 Grad Rundumbeschuss und ideal zur Beseitigung der Demokratiebewegung, er hat ein Räumschild. Damit kann man nicht nur in die Menschenmassen hineinschießen, man kann sie auch gleich wegräumen. Dank einer Kampagne, die wir gegründet haben, bundesweit, Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel, haben es bis jetzt geschafft, dass wenigstens der Leopard 2 nicht nach Saudi-Arabien geliefert wird. Die Saudis wollen die Panzer. Und ich habe noch eine schöne Firma. Ein weiterer Konzern aus Bayern, manche würden jetzt sagen, ist gar nicht Bayern, ist Franken. Dieser Konzern, der Diehl-Konzern, sitzt in Nürnberg, produziert zum Beispiel die Sidewinder-Raketen. Diese wiederum sind am Eurofighter unten dran. Und damit wir uns die Finger nicht so schmutzig machen, exportieren wir nicht nach Saudi-Arabien, sondern nach Großbritannien. Dort nämlich findet die Endmontage statt, dann wird exportiert nach Saudi-Arabien. Ihr seht, welchen Umfang diese Waffenlieferungen haben. Gehen wir zurück zu unserem Freund Sigmar Gabriel. Schreibt doch diesem lieben Genossen Sigmar mal einen Brief. Lieber Sigmar, ich habe gehört bei einem Vortrag in München, wir liefern nicht nur Waffensysteme an das schwerst menschenrechtsverletzende Regime in Algerien, sondern du, lieber Kollege, Genosse, hast sogar genehmigt, dass eine ganze Panzerfabrik, Fuchs Spürpanzer, jetzt geliefert wird nach Algerien. Menschenrechtslage in Algerien, ich will nur zwei Länder etwas ausführen, nämlich Algerien und Saudi-Arabien, ist desaströs. Die Behörden in Algerien schränken die Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein. Frauen wurden unzureichend gegen Gewalt geschützt und diskriminiert, Migranten diskriminiert, misshandelt und willkürlich ausgewiesen, Todesurteile verhängt. Das ist jetzt die Nummer eins Empfängerland der Bundesrepublik Deutschland bei Kriegswaffen. Das ist das Land, das die Waffen im meisten Wert bekommt. Und man darf schon gar nicht liefern in ein Land wie Saudi-Arabien, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Aus dem aktuellen Jahresbericht von Amnesty International, der vor wenigen Wochen erschienen ist. Den ersten Teil lese ich euch nicht vor. Der ist nämlich nahezu identisch mit Algerien. Aber Saudi-Arabien toppt die ganze Geschichte noch, weil die Todesurteile in Saudi-Arabien im Gegensatz zu Algerien verhängt werden, verübt werden, vollstreckt werden und 2015 150 Menschen in der Regel öffentlich geköpft wurden. Und Saudi-Arabien sich seit dem März 2015 mit einer Militärallianz, die sie gegründet haben, im Krieg befindet mit dem Jemen. Wir beliefern ein kriegführendes Land mit Kriegswaffen. Geht nicht, rechtlich verboten. Amnesty International stellt fest, zahlreiche Angriffe, bei denen tausende Menschen getötet oder verletzt wurden, darunter viele Zivilpersonen, verstießen gegen das humanitäre Völkerrecht und könnten Kriegsverbrechen sein. Das muss jetzt geprüft werden. Ich fände es auch mal spannend, ob man nicht prüft, ob die Politiker, die genehmigen Waffenexporte an einen kriegführenden Staat, nicht auch gegen das Völkerrecht verstoßen und sich gleichzeitig als Beteiligte und Unterstützer dieser Kriegsverbrechen schuldig machen, dann wären wir bei Frau Merkel, Herr Gabriel und sieben weiteren Minister, die im Bundessicherheitsrat dieses genehmigen.
Bei den Rüstungsexporten gibt es einen Bereich, der kaum beachtet wird, weil sich die Geschäfte im Schatten der großen Waffendeals, zum Beispiel mit Panzern, Fregatten oder U-Booten, abspielen. Es geht um sogenannte Kleinwaffen. Dazu gehören zum Beispiel Maschinenpistolen und Sturmgewehre. Der Gesamtwert der Ausfuhrgenehmigungen für solche Waffen lag im ersten Halbjahr 2016 bei gut 11 Millionen Euro. Das ist eine vergleichsweise kleine Summe. Dennoch darf der Handel mit Handfeuerwaffen, wie sie etwa die deutsche Firma Heckler & Koch herstellt, nicht unterschätzt werden. Denn, so heißt es im Rüstungsexportbericht der Bundesregierung wörtlich, in internen und regional grenzüberschreitenden Konflikten werden die meisten Todesfälle durch den Einsatz von kleinen und leichten Waffen verursacht. Jürgen Gresslin weist ebenfalls darauf hin, welche fatale Konsequenzen es hat, wenn solche Waffen in Konflikt- und Kriegsgebiete geliefert werden.
Diese Waffensysteme, die Gewehren, sind die tödlichsten der Welt. 63% aller Kriegstoten sind Gewehrtoten. Die Firma Heckler & Koch ist damit das tödlichste Unternehmen in Deutschland. Und ich habe berechnet, dass bis zum heutigen Tage mehr als 2 Millionen Menschen umgekommen sind durch die Waffen von Heckler & Koch. Vor 13 Jahren und seit 13 Jahren sage ich, alle 14 Minuten stirbt ein Mensch durchschnittlich durch eine Kugel von Heckler & Koch. Seit über 50 Jahren. Das haben sie mir verboten zu sagen, alle 14 Minuten stirbt ein Mensch durch eine Kugel von Heckler & Koch im Durchschnitt. Habe ich zurückgeschrieben, sage ich auch nicht mehr. Über meinen Rechtsanwalt Holger Rothbauer, der mich durch alle Prozesse boxt. Wir haben jetzt geschrieben, alle 13 Minuten. Weil es ist ja eine völlig neue Waffengeneration auf dem Markt. Das G3 ist abgelöst durch das G36, die MP5 durch die MP7. Und viele Länder sind wieder beliefert, neu beliefert mit Heckler & Koch Waffen. Und ich habe signalisiert, ich freue mich auf diesen Prozess. Ich brauche mehrere Tage, um die Waffeneinsätze von Heckler & Koch in Kriegen und Bürgerkriegen bei Massakern und Exekutionen in aller Ausführlichkeit darstellen zu können, um nachher die Zahl alle 13 Minuten auch zu begründen. Und ich bringe die nationale wie internationale Presse mit. Bis jetzt ist nichts mehr passiert. Es ist kein Theoriegespräch, das ich hier führe oder Theorievortrag. Ich habe bis jetzt 220 Menschen interviewt, biografiert in Büchern oder in Texten. Die Opfer wurden deutscher Waffenexporte, in der Regel deutscher Gewehrexporte. Ich zeige euch nur zwei Bilder. Und hinter jedem Bild steckt ein persönliches Schicksal, das ich näher kenne. Da stecken nicht nur die Namen, sondern die Familienschicksale. Das war eine Frau, 10 Jahre nachdem sie ihren Mann verloren hat und Kinder verloren hat, zitternd, traumatisiert, im Südosten der Türkei, türkisch-Kurdistan, wo ich 5-mal war, vor mir saß. eigentlich nur Worte herausbrachte, die eher Gestammel waren. Und ich wollte das Gespräch eigentlich abbrechen, aber sie hat gesagt, sie bleiben jetzt da. Da ist so jemand aus Deutschland, der ist schuld, dass mein Mann umgebracht worden ist. Weil die sehen da gar nicht den Friedensaktivisten in dem Moment. Der hat auf die Frage, wie ist denn jetzt der Mann umgekommen, auf das G3 gezeigt und gesagt, das war die Waffe, mit der mein Mann umgebracht worden ist. Dann hat sie gesagt, das waren meine Mutter, das war mein Vater, das waren meine Söhne. Die türkische Armee hat in den 15 Jahren von 1984 bis 1999 einen skrupellos brutalen Krieg gegen die Kurden und Kurden geführt. Und ich war jetzt in Schwerin vor wenigen Tagen, da ist einer aufgestanden und hat gesagt, ich war in der Zeit deutscher Botschafter in der Türkei. Und die Aussage 15 Jahre ist eigentlich nicht richtig. Die Türkei führt seit 30 Jahren Krieg gegen Kurdinnen und Kurden und sie führt ihn jetzt. Ihr braucht nur Bilder anschauen. Diyarbakir ist in Teilen zerstört, obwohl es Weltkulturerbe ist. Jisr ist wieder zerstört, obwohl es nach dem Bürgerkrieg aufgebaut war und. Es passiert wieder. Aber warum berichten die deutschen Medien nicht über diesen gewaltsamen, brutalen, rücksichtslosen Einsatz der türkischen Armee? Maßgeblich mit deutschen Kriegswaffen. Kurdinnen und Kurden werden maßgeblich verletzt, verstümmelt, verkrüppelt und getötet durch Kriegswaffen aus Deutschland in Lizenz vergeben von Heckler und Koch, hergestellt bei der Firma MKEK in Ankara. Die Türkei muss als sicheres Aufnahmeland für Flüchtlinge gelten, aus Griechenland zurückkehrend. Deswegen verschweigt man, dass im Moment wieder ein Bürgerkrieg in der Türkei läuft. Das zweite Land, das ich euch zeige, ist Somalia, Nordsomalia. Ich will nur einen einzigen Menschen näher betrachten, das ist Mohammed. Er hat einen Kopfschuss erlitten, auch mit einem G3-Gewehr. Wenn wir in Afrika recherchieren, treffen wir aus G3-Gewehre aus Saudi-Arabien, aus dem Iran, aus Pakistan und aus Deutschland. Das heißt, es gibt 15 Lizenzfabrikationen, Nachbaurechte, Firmen, die errichtet wurden, von Deutschland aus errichtet wurden, damit solche befreundeten Staaten, man achte auf Sprache, wie der Iran, Saudi-Arabien, Pakistan, die Türkei oder Mexiko diese Gewehre in Lizenz herstellen können und gegebenenfalls auch reexportieren können.
Jürgen Gresslin hat sich in vielen Publikationen kritisch mit den Themen Rüstungsindustrie und Waffenhandel befasst. Sein neuestes Buch, das er zusammen mit zwei anderen Autoren geschrieben hat, beschäftigt sich mit einem Fall von illegalem Waffenexport. Verantwortlich für diesen Export die vorhin schon erwähnte Firma Heckler & Koch. Sie hat ihren Sitz in Oberndorf am Neckar, das liegt etwa auf halbem Weg zwischen Tübingen und Freiburg. Das Unternehmen produziert Handfeuerwaffen, zum Beispiel das Sturmgewehr G36, und liefert seine Produkte in die ganze Welt, auch nach Mexiko. Dorthin kamen vor einigen Jahren insgesamt 10.000 Sturmgewehre und Maschinenpistolen von Heckler & Koch. Knapp die Hälfte der Waffen soll in verschiedenen Unruheprovinzen Mexikos gelandet sein, obwohl die Lieferung in diese Provinzen von den deutschen Kontrollbehörden nicht erlaubt worden war. Ans Licht kam der Skandal nur, weil sich ein Angestellter von Heckler & Koch unter konspirativen Umständen bei Jürgen Gresslin meldete.
Im Jahr 2009 wandte sich ein Mitarbeiter von Heckler & Koch an mich, vertraulich, undercover, mehrere Treffen, und hat gesagt, schier unter Tränen, meine Firma, die Firma Heckler & Koch, liefert in verbotene Unruheprovinzen Mexikos Sturmgewehre des Typs G36, haltet euch fest, mit Wissen der Geschäftsführung. Da war ich aber ganz schön skeptisch und habe gesagt, den Beweis will ich haben. Und der hat mir wirklich Berge von Dokumenten übergeben, Fotos, Filme, und die haben bewiesen, dass der Mann recht hat. Dann habe ich am 19. April des Jahres 2010 die erste Strafanzeige gestellt gegen Heckler & Koch. Danach folgten weitere gegen alle Behörden, die involviert sind, Bundesausfuhramt und Bundeswirtschaftsministerium, weil der illegale Export von Tausenden von Sturmgewehren von Heckler & Koch in verbotene Unruheprovinzen Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, zumindest geduldet, wenn nicht aktiv unterstützt wurde von den Rüstungsexportkontrollen Bundesausfuhramt und Bundeswirtschaftsministerium, und wir die Beweise dafür haben, weil wir die Mailwechsel haben, weil wir alle Schriftwechsel haben und der Insider, der Whistleblower, richtig ausgepackt hat. Was passiert, wenn ihr einer Staatsanwaltschaft, in dem Fall der Staatsanwaltschaft Stuttgart, das ganze Material übergebt? Die spielen Beamten-Mikado. Ja? Also der Erste, der sich bewegt, der fällt unangenehm auf. Zuständig ist Peter Vobiller als Staatsanwalt in Stuttgart. Peter Vobiller hat unter dem Druck des Buches und unter dem Druck des Filmes, wie das G36 nach Mexiko kam, und dem Film Meister des Todes, gesendet in einem Themenabend der ARD am 23. September 2015. Wir haben 6 Millionen Zuschauer. 6 Millionen Deutsche haben diesen Film gesehen. Hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart dann endlich das Verfahren eröffnet, Anklage erhoben gegen 6 Manager von Heckler & Koch. Freunde, was ist los mit der deutschen Justiz? Am Anfang dachte ich kämpfe gegen die deutsche Rüstungsindustrie. Jahre später, es hat eine Zeit lang gedauert, habe ich gemerkt, eigentlich kämpfe ich gegen die deutsche Politik, die die Rüstungsindustrie unterstützt. Und seit sechs Jahren merke ich, es ist auch ein Kampf gegen Teile der deutschen Justiz, die bei vorliegendem Beweis illegalen Waffenhandels nicht reagiert. In was für einem Land leben wir? Ich frage mich, was ist das für eine Demokratie? In welchem Zustand befindet sich eine Demokratie, wenn wir die schlimmsten Diktaturen der Welt bis an die Zähne mit Waffen hochrüsten, wenn wir gleichzeitig von Menschenrechten und Frieden und der Wahrung von Freiheit und solchen Geschichten sprechen, wenn die deutsche Justiz nicht funktioniert, selbst bei erwiesenem Waffenhandel. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen um diese Demokratie. Der Zustand ist nicht gut. Wir haben dieses Buch geschrieben. In diesem Buch haben wir partiell Dokumente veröffentlicht, die wir der Staatsanwaltschaft übergeben haben. Jetzt sagt die Staatsanwaltschaft Stuttgart, na, aber wenn ihr die Dokumente veröffentlicht, die aber jetzt uns gehören, weil es ist uns ja übergeben worden, dann ist das eine Straftat. Wir haben im April des Jahres 2016 den Grimme-Preis bekommen. In Marl. Ja, danke. Der Grimme-Preis ist der renommierteste deutsche Medienpreis, den man kriegen kann. Noch renommierter als Bambi. Und während wir in Marl waren, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen uns Ermittlungen eingeleitet wegen der Veröffentlichung unserer Dokumente, die wir selbst veröffentlicht haben und ihr noch gegeben haben, der Staatsanwaltschaft. Das wird richtig spannend. Weil, Leute, wenn das zur deutschen Rechtsprechung wird, dass ein Journalist, und ich bin Journalist, ich bin Mitglied des Deutschen Fachjournalistenverbandes und Mitglied des Schriftstellerverbandes, wenn Journalisten nicht mehr die Dokumente, die sie selber haben, zumindest partiell veröffentlichen dürfen, haben wir eine andere Republik.
Das war der Stand im November, als Jürgen Gresslin seinen Vortrag in München hielt. Inzwischen ist klar, Gresslin und seine Mitautoren werden wegen der Dokumente, die sie veröffentlicht haben, nicht vor Gericht erscheinen müssen. Das zuständige Amtsgericht in München hat nämlich die Anklage der Staatsanwaltschaft nicht zugelassen. In der Begründung für die Nichtzulassung der Anklage wird darauf verwiesen, Juristen der Rundfunkanstalten und des Buchverlags hätten die Veröffentlichungen vorher geprüft. Das Gericht ist also offenbar davon überzeugt, dass die Autoren ihre Sorgfaltspflicht nicht verletzt haben und sie sich deshalb auch nicht strafbar gemacht haben. Sie hören das Friedensforum in Lora International. Das Thema heute: Waffenhandel. Kurz vor Weihnachten verbreitete die Terrormiliz Islamischer Staat ein aufsehenerregendes Video. Zu sehen sind darauf Kämpfer des IS, die einen erbeuteten Panzer begutachten. Das Besondere daran, die IS-Kämpfer inspizieren einen Panzer aus deutscher Produktion, einen Leopard 2. Erbeutet hatten sie ihn im Norden Syriens, und zwar von der türkischen Armee. Die kämpft in Syrien schon seit mehreren Monaten. Nicht nur gegen den IS, sondern auch gegen Kurden, und zwar um deren Position in Syrien zu schwächen. Zur Standardausrüstung der türkischen Armee gehört seit Jahren auch der Leopard-Panzer. Wenn Exemplare dieses Typs nun in die Hände des IS fallen, so zeigt das, es ist nicht zu kontrollieren, wo gelieferte Waffen am Ende bleiben. Auch Jürgen Gresslin weist auf dieses Problem hin.
Was passiert mit Waffen, die geliefert werden? Eine Erfahrung von 30 Jahren Vorortrecherche in vielen, vielen Ländern dieser Welt heißt, Waffen wandern. Die bleiben nie da, wo man sie hinliefert. Da gibt es eine Studie von Amnesty International, The Army of the Islamic State. Die Bewaffnung des Islamischen Staates. Die Terrororganisation IS ist bewaffnet zum Teil mit Niet- und Nagelneuen Waffen aus 25 Ländern und der IS schießt und mordet Deutsch. G3 und G36 von Heckler & Koch, MG3 Maschinengewehre von Rheinmetall, Scharfschützengewehre der Firma Walter in Ulm, Pistolen von Walter in Ulm, Milan-Raketen von MBDA, wieder bei euch in Bayern, nördlich von Augsburg in Schrobenhausen sitzt MBDA, deutsch-französischer Konzern Milan-Raketen und hier in Bayern die Airbus-Gruppe. Das sind die Waffen, mit denen der IS schießt. Und hier gilt das Argument, warum man Waffenexport gut finden soll, wir liefern nur an die Guten. Also wenn man es ironisch macht, müsste man einen Lachsack rausnehmen. Wenn man es ernsthaft betreibt und man muss ernst bleiben, dann muss man wirklich sagen, Leute, habt ihr keine Ahnung von dem, was auf dem Globus abgeht, mit dem Export von Waffen, dem Reexport von Waffen, der weiteren Lieferung und dem Einsatz von Waffen. Die IS hat eine Pressekonferenz gegeben und hat in deutscher Aufschrift gezeigt, Lenkflugkörper DM-72 Panzerabwehr, auch diese Waffen sind gewandert, weil sie nach Syrien geliefert wurden und jetzt in Händen des IS sind. Waffen wandern, viele, viele Beispiele. Wohin liefert Deutschland im Moment Kriegswaffen? Algerien, Irak, Katar, Algerien, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien, Kuwait, Oman, Peschmerga. Was fällt uns auf? Keine NATO-Staaten. Drittländer. Verbot. Da darf man nicht hinliefern. Die Damen und Herren im Bundessicherheitsrat haben es nicht mit Recht. Sie wollen nicht auf das Grundgesetz, sie wollen nicht auf die Ausführungsgesetze, Kriegswaffenkontrollgesetz und Außenwirtschaftsgesetz hören. Was sind die Folgen? Die Folgen sind dramatisch. Nicht nur des Deutschen, sondern auch die des Russischen, Amerikanischen, Britischen, Italienischen und all dieser Länder, die liefern, Waffen liefernden Länder. Die Folgen heißen, wenn ihr in diese Länder geht, zum Beispiel ins Taurusgebirge, nördlich von Diyarbakir, da steht auf einem Dorfplatz ein Panzer. Der Panzer ist zur Abschreckung da. Der wird in der Regel gar nicht eingesetzt. Natürlich wird er eingesetzt, wenn es zum Bürgerkrieg kommt. Aber in der Regel ist er erstmal zur Abschreckung da. Was eingesetzt wird, sind die Maschinenpistole und die Gewehre. Mit denen wird nachts die Bevölkerung rausgeholt, auf dem Dorfplatz zusammengetrieben und dann wird gesagt, du und du und du mitkommen, ihr habt die PKK unterstützt. Dann wird öffentlich exekutiert und das ist in den 15 Jahren des offiziellen Bürgerkriegs immer wieder passiert. Viele, viele Geschichten, die ich erzählen könnte. Dann zerhackstückt die türkische Armee die Leichen und legt sie am Morgen in Mülltüten vor die Haustür dieser Familienangehörigen. Warum? Das ist ein ganz eindeutiges Signal. Wenn ihr die PKK unterstützt, dann werdet ihr alles so verrecken und enden. Mit Demokratie und Freiheit und westlichen Werten hat das nichts zu tun. Aber es ist ein klassisches Empfängerland deutscher Kriegswaffen, auch teilweise eines der absolut führenden, nämlich die Türkei, der NATO-Partner Türkei. Und wir liefern Kriegswaffen an autokratische, repressive Regime und wir bekommen Menschen zurück. Das heißt Flüchtlinge, Menschen, die es nicht ausgehalten haben in ihrer Heimat, weil sie in die Gelehrläufe von Heckler und Koch blicken oder in die Panzerrohre von Krauss-Maffei-Wegmann. Auch hier gilt der Satz, es gibt so eine Grenze dessen, was die Medien uns zeigen. Das ist das tagtägliche Entschuldigung, Verrecken und Sterben auf dem Mittelmeer. Die offizielle Zahl heißt über 3000 Tote. Menschen, die ertrunken sind auf dem Mittelmeer. Die Dunkelziffer ist weitaus höher, weil Menschen in solchen, wie soll man sagen, Schiffen, Kähnen, Booten versuchen zu fliehen vor dem, was in ihrem Heimatland passiert und dann in der stürmischen See versuchen zu überleben. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Fluchtgrund und der Ursache, nämlich dem Waffenhandel. Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten. Wohin liefern wir deutschen Waffen? Im Moment Ägypten, Irak, Türkei, in der Vergangenheit Afghanistan, Libyen, Iran, Somalia, Syrien. Wenn sie über den Landweg kommen, woher kommen Flüchtlinge? Syrien, Afghanistan, Somalia, Irak. Und die Tatsache, dass der Westen und die Balkanroute dicht gemacht hat, heißt, man treibt die Leute aufs Meer. Weil sie wollen ja trotzdem versuchen, daheim ist keine Existenz und keine Existenzgrundlage. Also versucht man diesen Wohlstand, dieses reiche Europa, aus ihrer Sicht sehr reiche Europa zu erreichen. Grund, die Festung Europa wird dichter und höher gewoben, es wird abgeschottet.
Im Dezember war Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu Besuch in Jordanien. Bei dieser Gelegenheit übergab die Ministerin drei Schützenpanzer vom Typ Marder an die jordanische Armee. Insgesamt 50 Marder soll Jordanien bekommen. Die Panzer sind laut von der Leyen für die Grenzsicherung vorgesehen. Das Geld für die Panzerlieferungen stammt aus der sogenannten Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Damit werden ausgewählte Partnerstaaten aufgerüstet, wie eben Jordanien. Die Ertüchtigungsinitiative ist eine Konsequenz aus den Erfahrungen, die die Bundesregierung mit dem Afghanistan-Einsatz gemacht hat. Auslandseinsätze der Bundeswehr wie dieser können tödlich sein für deutsche Soldaten. Deswegen hat man in Berlin nach einer Alternative für die Zukunft gesucht, sagt Jürgen Gresslin.
In Zukunft macht man so, dass man weniger Soldaten in kämpfende Einheiten schickt, mehr in Beratereinsätze, Mali ist ein Beratereinsatz, und dafür Waffen exportiert, und zwar verstärkt Waffen exportiert, hemmungslos, skrupellos exportiert und jetzt auch die allerletzten Hürden fallen. Warum? Alle Bundesregierungen, die in den letzten Jahrzehnten an der Macht waren, haben skrupellos Diktaturen beliefert, skrupellos kriegführende Staaten. Alle. Durch die Bank weg. Sie haben aber eines nicht getan. Sie haben nicht geliefert, wenn über einem Staat ein Waffenembargo der Vereinten Nationen verhängt wurde. Die letzte Hürde ist gefallen, weil die jetzige Bundesregierung von CDU, CSU und SPD Kriegswaffenlieferungen zustimmt in den Irak. Seit 1990 gilt ein Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen den Irak. Da darf man keine Kriegswaffen hinliefern. Es werden aber G3-Gewehre und G36-Gewehre und viele andere Typen gebraucht von der Bundeswehr, exportiert an die Peschmerga im Norden des Irak über Bagdad. Bagdad ist die Zwischenstation. Warum an die Peschmerga? Begründung: Die Peschmerga haben die Christen und Jesiden gerettet vor dem bösen IS. Natürlich böser IS, keine Frage. Der Punkt ist ein anderer. Die Christen und Jesiden wurden gerettet von der PKK und nicht von den Peschmerga. Das Problem ist, die PKK ist nach deutschem Recht und sie ist nach europäischem Recht eine Terrororganisation oder nach Rechtsprechung. Also muss man jetzt einen neuen Trick machen. Und der Trick heißt, wir haben jetzt plötzlich liebe Kurden und böse Kurden. Die lieben Kurden sind die Peschmerga, die bösen Kurden sind die PKK. Wenn ihr euch mit der Menschenrechtsfrage beschäftigt, das stimmt nun wahrlich nicht immer. Aber es ist die deutsche Auslegung dessen. Sehr, sehr früh, schon vor der Waffenlieferung, hat Olaf Simonsson, BAFA-Vizepräsident, also sozusagen von der Kontrollbehörde, gesagt: Die Bundesrepublik, die Bundesregierung will die Kurden im Irak militärisch unterstützen. Damit verstieße sie gegen das Völkerrecht. Jetzt verstößt sie gegen das Völkerrecht. Und mein Rechtsanwalt Holger Rothbauer, Basismitglied der SPD, sehr aufrechter Mensch, hat gesagt, die Lieferung an die Kurden ist klar verfassungs- und völkerrechtswidrig. Da habe ich gesagt, lieber Holger, wir haben jetzt zusammen 8 Strafanzeigen gerade laufen gegen die deutsche Rüstungsindustrie. Ich hätte jetzt gerne die 9. Strafanzeige gestellt gegen die Bundesregierung wegen Völkerrechtsbruch und Grundgesetzbruch. Ruft der Holger 24 Stunden später an und sagt, ich finde ihn nicht, diesen Paragraphen, nachdem man die Bundesregierung verklagen kann wegen Grundgesetzbruch oder Völkerrechtsbruch. Dann sage ich, das darf ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Rechtsprechung oder für eine Rechtsgrundlage? Sagt dann, die Mütter und Väter des Grundgesetzes kamen gar nicht auf die Idee, dass eine Bundesregierung jemals Grundgesetz brechen könnte und haben den Paragraphen nicht geschaffen. Das ist absurd. Aber es ist aktuelle Rechtsprechung und Rechtslage. Es ist aber noch viel schlimmer, und wir haben es ja vorher mal angedeutet, man darf nicht liefern an Drittländer, sonstige Staaten, und dazu gehören all die, die ich jetzt aufgezählt habe, Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Israel und so weiter und so fort. Nicht liefern, es sei denn, dass im Einzelfall besondere außen- oder sicherheitspolitische Interessen ausnahmsweise dafür sprechen. Wie viel Prozent im Durchschnitt der deutschen Waffenlieferung gehen ins Ausland an Drittstaaten? In Bayern sind es 90%, wie wir gehört haben. In Gesamtdeutschland sind es 55%. Und das ist das, was ich sage. Es ist permanenter Rechtsbruch beim deutschen Waffenhandel. Da darf man nicht hinliefern. Es sei denn, dass im besonderen Ausnahmefall in Einzelfällen das erlaubt ist. 55% als Durchschnittswert. Der bayerische Wert ist bei 90%, ist keine Ausnahme, sondern der Regelfall. Also wenn da irgendeiner mal kommt von der Bundesregierung oder irgendeiner dieser Minister mal da ist und sagt, ja, aber es ist ganz arg wichtig, dass wir Recht und Grundgesetz achten. Und da schreit bitte laut auf und sagt, beachtet es auch beim Waffenhandel, weil da liegt permanenter Rechtsbruch vor.
Es liegt aber bei vielen Waffenlieferungen nicht nur permanenter Rechtsbruch vor, wie Jürgen Gresslin sagt. Mit den Rüstungsexporten wird auch der Mehrheitswille der deutschen Bevölkerung missachtet. Der richtet sich eindeutig gegen den Handel mit Waffen und anderem Militärmaterial. Und insofern bewegt sich Jürgen Gresslin als Kämpfer gegen die Rüstungsexporte durchaus im gesellschaftlichen Mainstream.
Steht vor euch irgendein Spinner, der irgendwelche idiotischen Thesen vertritt? Nein. Es gibt eine repräsentative Umfrage von Emnit vom Januar 2016. Soll Waffen verkauft werden und Rüstungsgüter an andere Länder? 83% der Deutschen sagen nein. 83%. Selbst bei der CDU sind 3/4 der Mitglieder dafür, dass keine Kriegswaffen exportiert werden aus Deutschland heraus. Aber ich möchte noch was anfügen. Ich mache mir Sorgen um diese Demokratie, ganz ernsthaft. Wenn in Deutschland, trotz der Umfragen, die wir haben, 3/4, 4/5 aller Deutschen diesen Kampfeinsatz der Bundeswehr nicht wollen und Jahr für Jahr im Parlament verlängert wird, wenn 83% der Deutschen sagen, wir wollen keinen Waffenhandel, und wir sind die Nummer 5 bei Großwaffensystemen und die Nummer 3 bei den tödlichsten Waffen, bei Kleinwaffen, dann ist diese Demokratie in Gefahr. Und dann muss man sich nicht wundern, dass wir in Baden-Württemberg eine Landtagswahl hatten vor wenigen Monaten, wo die AfD mehr Stimmen hat als die SPD. Das ist so in Baden-Württemberg. Demokratie ist kein Status quo. Demokratie muss erkämpft werden. Demokratie muss erstritten werden. Und für Demokratie muss man auf die Straße, vor die Werkstore und in die Werke und gegen die Banken vorgehen und gegen die Versicherungen, all diese Unternehmen, gegen die Rüstungsindustrie. Und man muss auch für die Opfer dieser Demokratie und dieses Wirtschaftens in dieser Demokratie auf die Straße gehen. Und ich kann euch nur bitten, auch nach Hause zu gehen und nicht zu sagen, das war irgendwie wieder mal so ein Abend, wo wir gehört haben, die Welt ist böse, sondern nehmt bitte die Kraft mit. Nehmt die Kraft mit, dass wir die Welt wirklich gerechter und friedlicher gestalten. Vielen Dank.
Soweit Ausschnitte aus einem Vortrag, den der Buchautor Jürgen Gresslin im November im Münchner Gewerkschaftshaus gehalten hat. Sein neuestes Buch trägt den Titel »Netzwerk des Todes – Die kriminellen Verflechtungen von Waffenindustrie und Behörden«. Es ist erschienen im Heine Verlag und kostet 17 Euro. Bevor die Sendung zu Ende geht, noch ein Hinweis, und zwar auf die nächste internationale Münchner Friedenskonferenz, die Mitte Februar stattfindet, genau vom 17. bis zum 19. Februar. Die Referentinnen und Referenten der Konferenz befassen sich sowohl mit aktuellen Themen als auch mit der Frage, welche langfristigen Perspektiven es für einen nachhaltigen Frieden gibt. Wichtigste Veranstaltung der Konferenz ist das Internationale Forum, das am Freitag, dem 17. Februar, ab 19 Uhr im Alten Rathaus abgehalten wird. Dort spricht die Autorin Daniela Dahn zum Thema Kooperation oder Konfrontation mit Russland. Der Soziologe Harald Welzer beschäftigt sich mit der Frage, wie werden wir zukunftsfähig angesichts andauernder Kriege und Umweltzerstörung? Und die Filmemacherin und Journalistin Elsa Rasbach referiert zum Thema Gewaltfrei gegen den Drohnenkrieg. Und das war das Friedensforum in Lohr International, heute von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Wilm.